herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von Mitte 30. Ich freue mich, dass ich heute bei der lieben Christina sein kann von Atelier Cresson und mit ihr heute über das ganze Thema Interieur, Wohnen sprechen kann. Es ist ja derzeit so, dass sehr viele Leute aufgrund von Homeoffice auch zu Hause arbeiten und sich auch damit beschäftigen, wie sie denn eigentlich das Arbeitszimmer zum Beispiel schön und stimmungsvoll einrichten können. Und überhaupt über das ganze Einrichtungsthema reden wir heute und ich freue mich, dass du da bist.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Wir starten gleich. Ich habe im Vorhinein auch schon gesagt, dass ich immer mit 5 Fragen und Antworten starte. Das heißt, ich stelle 5 Fragen, gebe 2 Antwortmöglichkeiten und du sagst, was einfach eher auf dich zutrifft vielleicht. Okay.
Sehr gut.
Alt- oder Neubau?
Altbau. Das war offensichtlich. Das war einfach.
Das war wirklich offensichtlich. Neues Mobiliar oder alt? Du kannst doch sagen gemischt.
Altes Mobiliar. Mhm.
Lang- oder Kurzschläferin?
Ich muss zugeben, lang. Auch wenn ich sagen würde, gerne kurz. Aber leider bin ich Langschläferin.
Am Land wohnen oder in der Stadt?
Land.
Okay. Bist du eine Macherin oder eine, wie soll ich sagen, Genießerin, jemand, der sich gerne treiben lässt? Oder packst du sehr gerne selbst an, wenn du
Eine gute Mischung. Wahrscheinlich prozentual mehr Macherin, aber ich genieße auch gerne, wenn ich was gemacht habe.
Okay, super, danke. Ja, dann kommen wir gleich dazu, um dich auch natürlich vorzustellen. Das kennt dich vielleicht auch nicht jeder und jede. Was machst du denn genau?
Ich bin Fotografin und Interior Designerin und ich habe einen Instagram-Account, was sich eigentlich aus der Fotografie raus entwickelt hat. Mhm. Ich habe ganz lange als Fotografin gearbeitet und weil mich das interessiert hat, aber eben auch das Styling von einem Shooting, habe ich ein Praktikum bei einer Artdirektorin und bei einer Setstylistin gemacht, was mich auch super interessiert hat. Und dann bin ich quasi, ich bin leider gerne jemand, der sich für viele Dinge schnell begeistern lässt. Und ich habe dann eben auch eine Zeit lang als Artdirektorin gearbeitet, als Stylistin ein bisschen was gemacht und kam irgendwann zu dem Punkt, wo ich gedacht habe, Interior Design und so einen Account zu haben, wo ich wirklich selbst Sachen umbauen, das ist eigentlich genau die Mischung aus all dem, was mir gefällt. Weil es hat was von Fotografie, es hat was von Setdesign, es ist aber auch in gewisser Weise Werbung und also ich habe mir quasi so eine eigene Mischung daraus gebastelt, aus den Sachen, die mir gefallen.
Und wirkst damit auch sehr glücklich und zufrieden, muss ich sagen.
Total. Aber ich glaube, es liegt auch viel daran, dass ich eben so viele Dinge parallel mache und nicht immer nur eine Sache mache, die ich dann irgendwann langweilig finde, sondern halt jeden Tag was Neues machen kann.
Das heißt, es ist sehr abwechslungsreich.
Absolut. Mhm. Ich würde wirklich sagen, wenn ich meinen Tagesrhythmus erklären müsste, dann könnte ich das nicht, weil jeder Tag einen anderen Rhythmus hat.
Mhm. Ja. Wir sitzen ja jetzt hier in deiner Altbauwohnung noch in Wien, weil du ziehst ja bald um. Ich fühle mich jetzt schon sehr wohl, muss ich sagen, weil ich habe ja 2 Kinder. Wir haben vorher kurz darüber geredet und bei uns ist es nicht immer so. Ich habe übrigens denselben Teppich wie du.
Siehst du, eine schöne Bluse und denselben Teppich.
Bei uns ist es nicht immer so aufgeräumt. Hand aufs Herz, ist es bei dir immer so aufgeräumt, wie es jetzt gerade aussieht?
Das kommt, glaube ich, auf die Ecke dran, die man sieht. Also natürlich habe ich viele Ecken, die immer ordentlich sind, weil ich die einfach auch immer freiräume. Also gerade mein Schreibtisch ist eigentlich so gut wie nie unordentlich, weil ich halt einfach dann besser arbeiten kann. Ich bin aber auch leider nicht jemand, der jeden Tag sein Bett macht, auch wenn meine Mama, wenn sie das jetzt hört, wahrscheinlich böse auf mich ist. Aber manchmal habe ich auch nicht die Muße dazu und dann lasse ich das so. Ich habe leider noch keine Kinder, aber ich habe einen Hund, der zum Glück zwar reinlich ist, aber natürlich auch Haare verliert. Also auf Instagram sieht man das nicht so. Und wenn man Fotos macht, habe ich natürlich auch nur eine Ecke, die man schön zeigt. Aber es ist halt bei mir genauso wie bei jeder anderen Person auch ein Wohnraum, wo wir leben und nicht ein Studio oder ein Katalog.
Aber es ist schon so, und da gibst du mir wahrscheinlich recht, dass man halt in der Öffentlichkeit oder jetzt gerade auf deinem Blog halt schon eher die aufgeräumte Version sozusagen der Wohnung zeigt. Oder sieht man in den Stories auch manchmal halt, dass es bei der Christina auch manchmal unordentlich sein kann?
Ich zeige das schon auch öfter, wenn es bei mir nicht ordentlich ist, weil ich finde es auch nahbarer. Also wenn ich einer Person folge, die immer die perfekte Welt zeigt, dann fühle ich mich ja selber auch eingeschüchtert. Deswegen finde ich das eigentlich gut, wenn man auch mal die Ehrlichkeit zeigt dahinter. Aber man muss auch dazu sagen, dass dadurch, dass es mein Job ist, ich halt auch dadurch inspirierter bin. Also je aufgeräumter es hier ist und je schöner quasi die Ecken aussehen, desto mehr bin ich inspiriert. Und wenn es immer unordentlich ist, dann komme ich da selber nicht so weiter. Deswegen bemühe ich mich natürlich da fleißig aufzuräumen.
Du wohnst ja mit deinem Freund hier. Gibt es gegenseitig, also du kannst jetzt dann auch für ihn sprechen. Du darfst. Aber gibt es so Ticks, wo du sagst, boah, das nervt mich jetzt wirklich total, eben, weiß ich nicht, dass er die Zahnpasta nicht richtig hinlegt. Und da hast du selber einen Tick, wo du sagst, ja, das ist jetzt nicht so meins. Fällt dir da was spontan ein?
Also das Bett, würde ich sagen, ist eine Sache. Dann haben wir im Treppenhaus oder beziehungsweise in unserem Flur eine Stiege, die hochgeht. Und das ist so unsere klassische, wir hängen da die Jacke drüber. Am Anfang war das noch schön, weil da hing nur eine Jacke und eine Tasche. Das sah auch immer aus, wie als wäre es so gestylt. Mittlerweile hängen da aber 10 Jacken, weil jeder einfach immer seine Jacke wieder drüber schmeißt. Das ist nicht nur ein Tick von Basti, das ist auch ein Tick von mir. Sowas, dass die Zahnpasta rumliegt, stört mich auch extrem. Ich räume sie weg, Basti nicht. Aber gleichzeitig ist es halt auch so ein Ding, dass mich das natürlich stört. Also es ist klar, ich habe da irgendwie eine andere Auffassung, was ich eben ordentlich finde. Und natürlich muss ich da halt auch selber drüber nachdenken, dass das halt mein Anspruch ist, dass der so erfüllt wird und ich dann nicht sauer auf ihn sein kann, nur weil er seine Zahnpasta da liegen lässt.
Ja, klar.
Also das sind, glaube ich, so zwei Punkte, die ich am ehesten sehe. Und dass man die Decke wieder schön hinrichtet. Also das mache ich halt einfach voll gern, weil ich will dann, dass das Sofa wieder toll aussieht. Aber ich glaube, es ist auch alles immer Gewohnheit, wie man das vielleicht schon immer gemacht hat.
Und auch, ob man ein visueller Typ wahrscheinlich auch ist oder eben auch nicht. Aber gerade wenn du sagst, du bist Fotografin, achtest du natürlich wahrscheinlich noch mehr darauf als vielleicht andere Menschen. Woher nimmst du denn so deine Inspiration? Also wenn du jetzt auch an dein Zuhause denkst etc., schaust du dir Magazine an und denkst dir, ja genau, das so möchte ich das haben, oder kommt das rein aus deiner eigenen Kreativität heraus? Weil bei dir ist ja alles erst wirklich sehr hell, also man sieht es jetzt nicht, vielleicht nachher in den Stories, die wir dann machen, aber sehr hellstimmig, es passt alles gut zusammen. Da muss man auch ein Auge dafür haben.
Ich schätze, dass es bei mir viel daher kommt, dass ich in so einer Bubble bin, dadurch, dass es halt mein Job ist. Ich natürlich auf Pinterest und Instagram und sämtlichen Plattformen jeden Tag ja diesen Input bekomme. Und man ja auch irgendwie so gebündelt das, was einem gefällt, natürlich jeden Tag in Massen sieht. Ich inspiriere mich super gern an so einem Cottage-Lifestyle. Also ich liebe solche englischen Landhäuser mit großen Gärten oder so Gutshöfe in der Provence, und das sind so für mich die großen Inspirationsquellen, unabhängig, ob das jetzt in einem Magazin ist oder ob ich das irgendwo digital sehe. Aber es ist halt eben das, was ich jeden Tag sehe, deswegen sieht wahrscheinlich alles hier so monoton und ähnlich aus. Was auch in gewisser Weise ein Kompliment ist, weil ich dann sehe, dass ich irgendwas hier, also dem Stil quasi treu geblieben bin.
Ja, klar. Aber wie filtert man denn diese ganzen Inspirationen? Weil ich schaue natürlich auch, also auf Pinterest, Instagram oder, also ich mag es sehr gerne, in Magazinen zu blättern. Es ist dann aber oft so schwierig, weil ich mir denke, ah, das finde ich jetzt toll und das gefällt mir. Im Ende weiß ich gar nicht, ob das wirklich zusammenpasst. Aber machst du dir dann sozusagen auch irgendwie für dich so Moodboards? Oder wie, hast du einen Tipp, wie man da so ein bisschen das filtern könnte?
Ich glaube, das ist auch was man lernen muss, weil sich Geschmack auf der einen Seite natürlich viel verändert. Also in jedem Alter hatte ich irgendwie einen anderen Geschmack und das entwickelt sich ja irgendwie. Und man muss auch viel ausprobieren, weil natürlich vieles, was man jetzt gerade in Läden sieht, ist halt ein gewisser Trend, der gerade verkauft wird. Und man muss halt wahrscheinlich sehr speziell darauf eingehen, dass man halt nur die Dinge sich anschafft, die halt auch wirklich einem gefallen und nicht nur, weil gerade der Trend sagt, dass es einem gefallen soll oder weil das Person XY zu Hause hat. Aber ich mache mir sehr viele Moodboards. Ich mache sowas auch gerne. Also das ist auch so ein kleines Hobby von mir, weil ich dann halt weiß, dass ich nicht wirklich so von diesem Plan abweiche und ich dann so eine Linie habe und dann genau weiß, die Farbwelt, die Materialien benutze ich.
Okay, also du achtest schon auch auf die Materialien. Aber würdest du sagen, dass man auch jetzt mit einem kleineren Budget sich eben sozusagen sehr wohnlich einrichten kann. Also muss es immer, also bedeutet eine schöne Einrichtung immer viele oder hohe Ausgaben?
Würde ich nicht sagen. Als ich 18, 19 war und in einer Einzimmerwohnung gewohnt habe, fand ich das auch schön eingerichtet und ich hatte nicht viel Geld zur Verfügung. Und auch hier die Dinge, die wirklich für mich teuer waren, waren vielleicht Sachen, die ich mir jahrelang angespart habe. Aber andere Dinge habe ich vom Flohmarkt, die haben 2 Euro gekostet und machen einen genauso großen Effekt in der Wohnung. Also ich glaube schon, gerade mit Trödel und Antiquitäten, die nicht eben hochpreisig sind, kann man da günstig voll die schönen Alternativen für eine Wohnung finden.
Also wir sind ja auch, der Grund, warum ich frage, ist, glaube ich, oder was viele interessiert, wir stehen ja oder wir sind eigentlich mitten in einer Teuerungswelle. Und noch dazu kommt Corona, also viel Homeoffice. Also ich habe das Gefühl, es wollen eben sehr viele ihr Zuhause möglichst gemütlich und ansprechend haben. Aber natürlich muss man auch auf die Kosten achten. Was mich jetzt interessieren würde, ich weiß, du machst ja auch viel selbst, also so Renovierung und Sanierungsarbeiten. Lässt sich damit viel Geld sparen? Ist es der Aufwand, also findest du auch, ist es der Aufwand manchmal wert zu sagen, okay, ich mache das jetzt selber und nicht von jemandem anderen?
Ich würde sagen mal so. Also es gibt viele Projekte, wo ich wirklich sehr teure Möbel nachstellen konnte, weil ich es selber gemacht habe. Aber gleichzeitig alle Leute, die zuhören und vielleicht schon mal was genäht, gestrickt oder gehäkelt haben, werden wahrscheinlich wissen, dass wenn man die Sache so von der Stange kauft, sie den halben Preis kostet, wie wenn man sich die Wolle und alles kauft. Und ungefähr so ähnlich ist es bei manchen DIY-Projekten auch, weil man halt gerade sowas wie Wiener Geflecht ist super teuer momentan, weil das halt so einen Trend bekommen hat. Und dann können Dinge natürlich auch teurer werden, als sie vielleicht wären, wenn man sie neu kaufen würde. Aber bei vielen Projekten, also gerade bei dem Schrank, den ich unten in meinem Atelier aufgepimpt habe quasi, wirklich jede Tür mit Kassetten neu versehen und das hat halt einen komplett anderen Look. Es sieht halt aus wie ein Altbauschrank, obwohl es ein ganz neuer Schrank mit Wandkassetten ist.
War das ursprünglich? Ich erkläre es jetzt nur kurz für die Zuhörer, die vielleicht die Geschichte nicht visuell sehen, aber das ist ein ganz klassisch weißer Schrank, so ein bisschen IKEA-mäßig, ich weiß auch nicht,
ob es ist ein Pax, ja.
Okay, da hast du wirklich wunderschöne so Kassettenleisten oder sagt man da?
Ja. Zierleisten, ja.
Zierleisten hinaufgegeben, das schaut wirklich sehr, sehr nett und ansprechend und natürlich dann auch wieder individueller aus. Ja. Welche Tipps und Tricks hast du denn beim Einrichten? Also worauf achtest du, also wenn du jetzt einen leeren Raum hast sozusagen, was sind so die Schritte, nach denen du gehst? Überlegst du dir, okay, ist der Raum hell, das heißt, oder dunkel, deswegen brauche ich jetzt eher helle Farben oder Materialien? Hast du da so eine Art Vorgehensweise?
Also ich schaue mir ja erst immer den Raum roh an, wie er ist. Und was auch super hilft da, ist, wenn man sich so einen kleinen Mini-Grundriss macht und große Möbel, also ich fange eigentlich immer mit großen Objekten an, ausschneidet, maßstabsgetreu und dann so ein bisschen rumschieben kann, wie in so einem kleinen Mini-Modell.
Das ist eine gute Idee.
Alternativ, wenn man das zum Beispiel zu aufwendig und zu friemelig findet, ist es halt auch leicht, Sachen auf den Boden aufzukleben. Also gerade bei so großen Schrankwänden, dass man halt einfach mit Kreppband aufklebt, wo könnte was sein, kann ich die Tür noch gut aufmachen, kann ich durchgehen, dass man da vielleicht so diese großen Möbel erstmal wegschafft, gedanklich. Und wenn ich das geschafft habe und so die Basis habe, dann erst mache ich mich an Dekoration, an kleinere Elemente. Und da versuche ich eigentlich immer in Gruppen zu arbeiten, also dass man nicht Dinge zu voll stellt, sondern immer eine vollere Seite hat und eine leerere Seite, eher in ungeraden Zahlen arbeitet und versucht auch Höhen und Tiefen zu schaffen. Schafft man immer ganz gut mit Blumen zum Beispiel, weil eine Vase einfach höher ist als 3 Bücher.
Ja. Ja, das ist auch ein guter Tipp, mit Höhen zu arbeiten. Das habe ich noch gar nicht gedacht, aber auch wenn man jetzt, wenn man Dinge zum Beispiel herumstehen, aber eben auf Schränken und Regalen stehen hat, dann gibt man wahrscheinlich dann auch eher die Sachen hinaus quasi an die Oberfläche, die dann dazu passen und die bunten Sachen unter Anführungszeichen dann eher in den Schrank hinein, oder?
Ja. Also wenn man bei mir die Schränke aufmacht, passt auch nicht mehr so viel zu meinem Landhausstil. Aber gut, ich habe halt einen Föhn wie alle Menschen und auch bunte Sachen. Ich achte halt immer darauf, dass ich die Dinge eben quasi als Display zeige, die die toll sind und die hübsch aussehen und die nicht so hübschen Dinge sind halt dann verstaut.
Was ist dir das Allerwichtigste beim Wohnen? Ist es die Helligkeit? Ist es der Holzboden? Die hohen Räume? Gibt es etwas, wo du sagst, na, also wenn ich könnte mich nicht arrangieren, wenn es zum Beispiel ein schöner Altbau ist, der ist aber extrem finster. Oder es ist ja, sehr hell, aber der Boden ist eigentlich, mein Gut, den Boden kann man immer machen lassen natürlich.
Ja.
Aber wo würdest du das so Abstriche machen oder wo würdest du sagen, das ist mir schon sehr wichtig? Oder niedrige Räume?
Das ist schwierig, weil man damit viele Kompromisse eingeht, wenn man nur eine Sache nennt. Hohe Räume, würde ich sagen, sind mir gar nicht so wichtig. Ich finde es natürlich, wenn ich wählen könnte, schön, aber verglichen jetzt auch mit so einem Cottage, was ja niedrigere Decken hat, wo man vielleicht freiliegende Balken hat, finde ich auch niedrige Decken schön.
Ja.
Grundsätzlich würde ich wahrscheinlich Altbauscharme dazu sagen, weil das halt alles so ein bisschen mit inbegriffen hat. Mir wäre es wahrscheinlich immer wichtig, dass es irgendeine Geschichte oder eine Historie hat. Also ich könnte mir mich nicht in einem Neubau vorstellen.
Ja. Verstehe ich.
Also mit Helligkeit ist natürlich auch super wichtig. Aber wahrscheinlich wäre es mir noch wichtiger, dass es eine Geschichte hat. Und dann kann es dafür ein bisschen dunkler sein als ein Neubau, der hell ist.
Okay.
Aber wahrscheinlich für mich das Schlimmste an der Wohnung nicht mehr in Zukunft zu haben oder an einem Haus wäre ein Garten. Also das, weil ich einfach auch ein sehr ländlich bezogener Mensch bin. Ich hätte gern Hühner, ich würde gern Bienen halten. Ich habe gerne Staudenwiese vor der Tür. Und das sind alles Dinge, die man ohne Balkon und ohne Garten einfach nicht verwirklichen kann.
Gut, dann kommen wir zu den Herbst-Deko-Tipps. Der Herbst ist ja eingezogen überall in Europa. Hast du irgendwelche Tipps, wie man, also der Herbst hat ja schon die Farben, sind halt zwar schon Erdfarben auch, aber da ist jetzt schon Rot-Orange und so, das sind ja doch dann wieder knalligere Farben. Hast du da so Tipps, wie man die Wohnung herbstlich ein bisschen dekorieren kann, ohne dass es vielleicht zu viel ist? Also ich bin kein Freund von, ich weiß nicht, einer Blättergirlande, von einer Orangenen, die dann irgendwo hängt, aber wie man dezent vielleicht, also ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen dein Stil, ein bisschen dezent, aber doch Deko da.
Voll. Also ich bin auch nicht so ein großer Freund von so extremer saisonaler Dekoration, weil ich persönlich finde es einfach auch nicht ganz so nachhaltig, Dinge für einen Monat rauszuräumen, um sie dann wieder in den Keller zu stecken. Also natürlich mag ich hier und da vielleicht eine Saison Inspiration irgendwie in die Einrichtung bringen, aber ich finde Weihnachten ist schon doll so. Was ich gerne mag, was auch sehr kostengünstig ist, weil es kostet gar nichts, ist super viel aus der Natur einfach zu sammeln. Also ich sammle gern Zweige und Äste und dekoriere die dann oder gerade auch einen Kranz selber zu binden, finde ich super schön. Das sind halt wirklich Dinge, die wenig Kosten fordern und halt einfach nur Zeit und die Zeit wiederum aber auch schön gefüttert wird im Leben, dass man halt einfach was selber bastelt und mit den Händen was fertigt. Ansonsten bin ich ein großer Fan von Messing, was ich halt auch für den Herbst immer super passend finde. Das sind aber auch einfach nur Akzente, die ich mehr in die Wohnung bringe. Also ich habe die Akzente trotzdem schon auch im Sommer, aber wenn der Herbst kommt, achte ich halt mehr darauf. Habe auch mehr Kerzen in der Wohnung.
Ja. Ist Kerzen so ein Deko-Element, wo du sagst, das geht immer? Oder das ist so etwas, das bringt immer Stimmung nach Hause? Vielleicht im Hochsommer jetzt nicht, aber...
Ich finde, es kommt immer auf die Farbe der Kerze an oder auf das Wachs. Also weiße Kerzen, finde ich, gehen auch super im Sommer, wenn man irgendwie so einen blauen Sommerabend hat oder auf dem Balkon eine Kerze anzündet. Das finde ich trotzdem, dass es gut passt. Weil jetzt gerade so dunklere Wachskerzen, finde ich, passen eher so in Richtung Herbst und Winter.
Wie steht der denn Freund dazu, zu so Deko? Ist der einer, der das auch sehr gerne hat zu Hause? Oder weil Männer sind ja meistens ein bisschen zurückhaltender mit Dekoration, wobei es jetzt bei euch auch nicht überquillt an Deko, aber wie steht der da dazu?
Ich glaube, das ist für Basti kein Problem, weil so wie ich ihn auch kenne oder auch seine Familie kenne, seine Mama dekoriert auch gerne und die hat da zum Glück schon die perfekte Basis geschaffen, dass er das bei mir akzeptiert. Basti ist, glaube ich, nur sehr streng, was seinen Schreibtisch und seinen eigenen Raum quasi angeht, weil er da einfach konzentriert sein möchte. Und da werde ich natürlich jetzt nicht wild alles rumdekorieren, aber sonst ihn freut das ja. Also es ist ja auch schön, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der sich um solche Dinge kümmert, auch wenn es einem vielleicht selbst nicht wichtig ist oder man jetzt nicht sieht, ob es jetzt da ist oder nicht da ist, aber am Ende sieht die Wohnung ja noch wohnlicher aus und das freut ihn ja dann trotzdem.
Aber das heißt, ihr habt auch so einen ähnlichen Geschmack.
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen.
Okay. Also wir haben vorher schon einmal über Homeoffice und den Arbeitsplatz, du hast das jetzt auch in Bezug auf den Basti auch genannt. Wie kann man denn den beruflichen Rückzugsort sehr nett gestalten? Du hast eben gesagt, ihm ist zum Beispiel jetzt wichtig, da jetzt auch nicht so viel Dekoration stehen zu haben. Würdest du generell sagen, dass Deko jetzt nicht so in einen Arbeitsraum gehört? Wie könnte man sich so einen Arbeitsraum nett gestalten?
Das ist wahrscheinlich auch typabhängig. Ich persönlich, genau ähnlich auch wie bei Basti, bin halt einfach konzentrierter, wenn weniger auf meinem Schreibtisch los ist. Bei mir ist es natürlich nochmal ein bisschen komplizierter, weil ich meinen Schreibtisch und mein Atelier in einem Raum habe und Basteln und Buchhaltung an ein und demselben Ort stattfinden. Ich bin aber auch immer ein großer Freund davon, wenn man beispielsweise auch gar kein Büro hat, nur einen Tisch irgendwo in der Wohnung, einfach somit quasi schon eine Grenze schafft, dass man dort halt keinen Laptop mehr liegen hat und am besten noch einen Tisch mit einer Schublade, wo man dann einfach alle Büroartikel reingibt, wenn man fertig ist. Und danach ist es einfach noch ein schöner dekorierter Tisch mit einer Vase drauf. Dass das halt so ein bisschen alltagstauglicher wird und nicht so ein Dauer-Homeoffice im Wohnzimmer.
Ich würde jetzt noch ein bisschen auf das Do-it-yourself eingehen. Wir haben jetzt vorher auch schon gesprochen, dass du eben ein paar Dinge selbst machst oder selbst herrichtest in der Wohnung. Du hast jetzt ein eigenes Atelier bei dir zu Hause quasi eingerichtet. Wenn man jetzt kein eigenes Atelier oder keine eigene Werkstatt hat, hast du einen Tipp, wohin man gehen könnte oder wo man das machen könnte sozusagen?
Vor diesen tricky Aufgaben stand ich auch schon, weil ich auch vorher öfter in einer Großstadt gewohnt habe, wo ich einfach nicht mal einen Keller hatte. Also da musste ich dann auch für irgendwas lackieren, kurz auf dem Bordstein und das irgendwie draußen vor der Straße machen. Ja. Das ist natürlich ein Riesenprivileg, dass ich jetzt einen Raum habe, wo ich das machen kann. Alternativ hat man ja vielleicht noch irgendwie Eltern oder Großeltern, die vielleicht den Platz haben. Aber ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, wenn man das vielleicht irgendwo draußen macht. Es kommt natürlich darauf an, was man macht. Vielleicht hat man einen Balkon, wo man zumindest dann was sägen kann. Aber es ist natürlich schwer, das so komplett ohne irgendeinen Raum zu schaffen. Weil es gibt auch in Wien zum Beispiel so einige Werkstätten, wo man sich einmieten kann, wo halt auch große Schreinerwerkzeuge stehen, dass man eben sowas
restaurieren
oder selbst hinbekommt quasi. Und beispielsweise auch mit unserem Esstisch, den ich ganz selber gebaut habe, hatte ich auch Unterstützung von der Schreinerei, weil selbst hätte ich nie diese Werkzeuge gehabt.
Ah, den hast du selbst gebaut. Den schauen wir uns dann nachher auf jeden Fall noch an. Aber da bist du dann einfach auf die Werkstatt zu, hast gesagt, ich möchte gerne einen Tisch bauen.
Genau.
Könnt ihr mir helfen?
Ja, quasi, genau so.
Okay.
Es ist halt natürlich viele Dinge, gerade sowas wie so Holzplanken abzuhobeln, dass, wenn man das mit Hand macht, würde das Wochen dauern. Und so schiebt man das einfach durch so eine Hobelmaschine und dann kommt die Holzplanke genauso raus, wie man sie braucht.
Aber du hast schon einen Plan gehabt vorher sozusagen, wie du es haben möchtest und bist dann quasi damit in die Werkstatt. Oder hattest die Materialien wahrscheinlich schon?
Genau, also die Materialien waren auch vor Ort. Also dort gab es quasi ganz alte Holzbretter. Hätte man die auf diesem Stapel gesehen, hätte man nicht gedacht, dass da ein Tisch draus entsteht. Aber mit dem richtigen Werkzeug. Und wie gesagt, also auch wenn ich jetzt ein Atelier habe und viel Werkzeug mittlerweile mir angesammelt habe, aber selbst so ein Werkzeug habe ich nicht. Also für so große Projekte braucht man halt dann auch fachmännischere Unterstützung.
Okay, also ich finde, das ist nämlich ein wirklich guter Tipp. Erstens mal ist ja Nachhaltigkeit ein großes Thema, das viele Leute beschäftigt, mich auch. Und einfach auch mal zu sagen, okay, ich finde das immer ganz toll. Also ich restauriere auch sehr gerne in meiner Freizeit und ich finde das total schön, wenn man irgendwie was Eigenes geschaffen hat und wenn das so die eigene Handschrift irgendwie drauf ist. Es ist ja was ganz was Besonderes eigentlich. Das Einzige, was man halt natürlich braucht, ist Zeit. Man muss Zeit investieren. Ich weiß nicht, wie lange hast du gebraucht für den Tisch?
Ein Tag.
Na gut, das ist jetzt nicht so viel.
Das hat wirklich nicht. Es waren halt 8 Stunden Arbeit, aber
okay. Ja, oder 2,5 Tage oder wie auch immer.
Man muss halt natürlich Trocknungszeit und sowas einkalkulieren. Dann braucht man dafür wahrscheinlich Wochenende, aber...
Jetzt bin ich wirklich gespannt dann auf den Tisch.
Ja.
Aber es ist keiner zum Ausziehen, oder? Weil das wäre super fancy.
Leider habe ich noch keine Ausbildung als Schreinerin gemacht, dass ich sowas bauen könnte.
Ja, das wäre schon sehr hochgegriffen, wenn der jetzt zum Ausziehen gewesen wäre. Genau, was mir auch noch sehr wichtig ist, zu besprechen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man sehr schnell bei einer Wohnung verändern kann. Also du hast vorher auch gesagt, Geschmäcker verändern sich. Und wenn ich auch von mir ausgehe, also ich habe mal eine totale Chebyschik-Phase gehabt, wo ich nur weiß eigentlich haben wollte in der Wohnung. Wie lässt sich dann ein Raum schnell sozusagen verändern? Also ich denke da natürlich an die Wandfarbe zum Beispiel.
Mhm.
Hast du da irgendwie Tipps, welche Wandfarben oder wie man das am besten angehen könnte? Weil man kann ja die Farben... Ich meine, ja, man könnte es Probe streichen, aber man weiß ja dann im Endeffekt nie, wie es wirklich aussieht. Mhm. Hast du da so Tipps, zu welchen Farben man vielleicht einmal greifen könnte oder so absolute No-Gos, damit es halt harmonisch auch wirkt? Stimmt man das ab mit der Bettwäsche zum Beispiel im Schlafzimmer oder?
Ja, tatsächlich gibt es zum Thema Wandfarbe sogar von vielen Herstellern mittlerweile so DIN A4-Zettel, die man auf die Wand aufkleben kann. Da hat man quasi auch ein größeres Beispielbild und muss nicht extra was streichen. Sonst gibt es ja auch immer diese kleinen Probetöpfchen von Wandfarbe, dass man das halt vorher überprüft. Auch wenn ich jetzt mittlerweile schon oft eine gewisse Anzahl an Wandfarben gestrichen habe und weiß, wie die wirken, mache ich das trotzdem noch und streiche Sachen Probe, weil einfach der Lichteinfall und so die Farbtemperaturen im Raum überall unterschiedlich ist. Ich bin eigentlich gefühlt eher andersrum. Also ich fange immer mit einer ganz hellen Basis an und versuche eigentlich nur ganz wenig Farbe reinzubringen und auch mit sehr austauschbaren Elementen, also mit Vorhängen und Stoffen, was man halt leicht ändern kann. Weil eine Wand zu streichen ist ja schon immer wieder ein größerer Akt und ein größerer Schritt. Aber wenn man natürlich Farbe einsetzen möchte, ist die Wandfarbe natürlich am leichtesten großen, wirklich großen Effekt auszulösen. Und dann will ich auch immer in einer Farbfamilie bleiben. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Wand Richtung Rostrot streicht, dass man halt dann wirklich in so einem rot-braun herbstlichen Ton mit den Accessoires auch bleibt.
Oder auch, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde es halt auch sehr stimmig, wenn man dann nur die Hälfte der Wand streicht zum Beispiel, dann wirkt es oft nicht so drückend. Und man hat entweder halt die obere Hälfte oder die untere, je nachdem, dann gestrichen. Ich meine, jetzt, ich sehe schon auch sehr viele, oder ich hole mir auch sehr viele Inspirationen dann von Bloggerinnen oder Blogger, die dann die Wände teilweise, also wo Streifen sind. Das sieht dann fast so aus wie eine Tapete. Sieht auch mega cool
sehr
aus.
Sehr aufwendig.
Ja, stimmt, das ist sehr aufwendig. Aber es sieht dann auch mega cool aus eigentlich.
Voll, ja.
Ich würde mich das nur nie trauen, glaube ich.
Ja. Also diese halb gestrichene Wand, so habe ich das bei uns im Wohnzimmer hier auch gemacht. Also ich habe die Hälfte der Wand mit Wandkassetten versehen und dann die obere Wand in so einem Beige gestrichen. Und das löst natürlich auch schon viel Effekt aus, dass man halt trotzdem noch so die Ruhe mit dem Weißen unten hat und dann halt irgendeine Farbe streicht. Aber ich muss auch sagen, ich bin ein großer Fan von Tapete, auch wenn ich es mich noch nie wirklich getraut habe. Aber bei anderen Leuten das zu sehen, inspiriert mich halt extrem. Vielleicht werde ich das in unserem neuen Zuhause auch irgendwo einsetzen, weil ich das einfach auch schön finde, vor allem halb die Wand zu tapezieren, also dass man vielleicht unten sehr skandinavisch angehaucht so Kassetten oder Wandlappen zum Beispiel hat und dann oben drüber irgendeine schöne Tapete.
Ja, das finde ich auch sehr schön.
Und gerade auch zum Beispiel für ein Gästebad oder ein Allgemeinbadezimmer, so kleine Räume mit Tapete finde ich super cool.
Erinnert mich
immer ein bisschen an Hotel.
Ja, stimmt. Es hat einen Hotelcharakter. Ich finde überhaupt, also weil du es auch angesprochen hast, die Wandkassetten, ich finde, das ist auch etwas, was jede Altbauwohnung eigentlich nochmal so verhübscht und schöner macht. Du hast das auch selber gemacht im Wohnzimmer?
Ja, auch den Stuck.
Auch den Stuck?
Ja.
Okay.
Das hat tatsächlich länger als einen Tag gedauert.
Ich wollte gerade sagen, wie lange hat das gedauert?
Also es hat insgesamt eine Woche gedauert. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass ich den ganzen Prozess gefilmt habe und daraus ein Video geschnitten habe, was natürlich auch viel Zeit nochmal erfordert dann immer.
Aber für beides dann oder nur für...
Nee, für beides.
Für beides hast du eine Woche gebraucht. Das heißt, man kann sich bei dir auf deiner Seite, auf deiner Instagram-Seite ansehen, wie du das gemacht hast.
Genau, bei YouTube ist so ein ganzes Video mit Anleitung, auf YouTube, falls man das nachmachen möchte.
Ja, okay, super. Und also sagst du, es zahlt sich schon aus, dass man das auch wirklich selbst macht, oder würdest du sagen, ich mache das nie wieder?
Nein, ich habe das jetzt schon mehrmals gemacht und ich würde es immer wieder machen. Also ich werde es auch in unserem neuen Zuhause wieder machen, weil es ist für mich einfach eine riesen Aufwertung vom Raum. Und gleichzeitig ist es aber was, wenn man das von Professionisten machen lässt, was ich einfach mir nicht leisten würde, weil es ist viel Fleißarbeit, aber es macht auch Spaß.
Ja, weil sowas ist schon recht teuer.
Ja.
Aber kann man sich da die Materialien vom Bauhaus dann ausborgen? Weil ich glaube, man braucht ja auch ein Mess, also wie nennt man das eigentlich, wo mit Lichtstrahl sozusagen...
Das kann man machen, aber muss man nicht. Also ich habe zwar auch so ein Laser,
ja,
womit man das so waagerecht hält quasi,
ja.
Aber man kann das auch einfach mit Wasserwaage machen.
Okay.
Und man braucht dafür auch nicht so professionelles Equipment. Also ich habe mittlerweile mir eine Gehrungssäge angeschafft, weil ich einfach so oft jetzt schon diese Kassetten gebaut habe, dass ich irgendwann gedacht habe, jetzt ist der Moment, wo ich neue Geschütze quasi...
Wie heißt die Säge nochmal?
Eine Gehrungssäge.
Gehrungssäge, was ist das für eine?
Das ist der genaue Fachbegriff ist sogar Kapp- und Gehrungssäge.
Ja.
Das ist so eine elektrische Säge mit so einem runden Sägeblatt, wo man die Säge quasi unten drückt.
Mhm.
Man kann aber gleichzeitig auch den Kopf dieser Säge neigen, in einem gewissen Winkel. Dann kann man zum Beispiel halt richtig gut so Stuckecken machen, also die Kanten entstehen ja, indem man 45 Grad schneidet, weil das die Hälfte von 90 Grad ist. Und das ist quasi so mittlerweile ein Tool, was ich mir einfach angeschafft habe, weil ich das so oft gemacht habe. Aber man kann sowas auch mit der Hand schneiden. Also
oder vielleicht, ich weiß nicht, ob man dann eben in einer Werkstatt das vielleicht dann ausbauen kann und dann dort vielleicht schneiden kann.
Aber alternativ, also ich habe das vorher eben auch immer mit Hand geschnitten und dann gibt es... Das ist auch noch ein Fachbegriff dafür. Das nennt sich Gehrungslade.
Mhm.
Das ist so ein Holzfuß quasi, wo man die Styroporleiste reingibt und dann kann man mit der Säge quasi in einer vorgeschnittenen Bahn schreiben.
Okay.
Mhm. Da macht man auch keine Fehler.
Okay.
Dadurch, dass es ja kein Gipsstuck ist, sondern Styropor, ist das echt super machbar auch mit Hand.
Vor allem, wenn man wirklich überlegt, mehrere Räume so zu machen oder mit so Kassetten auszulegen, dann macht es halt wirklich wahrscheinlich Sinn, sich das anzuschaffen, weil es in Summe vielleicht sogar billiger ist, als wenn man es dann in jedem Raum machen lässt. Ne?
Auf jeden Fall.
Okay. Ja, dann sind wir auch jetzt schon beim Abschluss. Du wirst wahrscheinlich als Bloggerin vielleicht die ein oder andere Anfrage immer wieder zu deinen Do-it-yourself-Projekten bekommen. Wie hast du das gemacht? Kannst du mir das nochmal zeigen? Oder wohin kann man sich denn wenden, wenn man eben das gerne selbst machen möchte?
Und tatsächlich sehr gerne an mich. Also ich biete auch Interior-Beratung an, was super Spaß macht.
Ja.
Also es ist halt dann, je nachdem, wo... Person wohnt, ist es entweder vor Ort oder es wird ein digitaler Call abgemacht und der ist dann in mehreren Etappen. Es gibt dann einen Call, wo erstmal nur besprochen wird, dann einen Call, in dem ich Moodboards vorstelle und eine Präsentation vom Raum mache. Man kriegt danach eine Produktliste, also man kann Dinge nachkaufen, die ich einfach als passend rausgesucht habe und das
super.
Geht auch von Raum bis ganzes Haus. Also ich habe manchmal WG-Zimmer geholfen einzurichten, manchmal sind das ganze Häuser, wo ich wirklich über Monate hinweg mehrere Räume mit den Familien einrichte.
Mhm. Aber du kommst jetzt nicht hin und machst die Stuckleiste.
Nein, das leider nicht. Und man muss auch dazu sagen, ich bin keine Architektin leider. Also ich habe das nicht studiert, ich bin keine Statikerin. Ich gebe jetzt keine Anweisungen, dass eine Wand raus muss.
Ja,
aber
es ist rein auf die Inneneinrichtung.
Ja. Es geht mehr um einen persönlicheren Aspekt und auch den Leuten etwas darzuzeigen oder was vorzuschlagen, was vielleicht mehr in die Familie zum Beispiel passt. Also ich habe oft auch Leute, die Kinder haben und die natürlich dann sagen, sie möchten gerne eine Wohnung oder ein Wohnzimmer, was toll eingerichtet ist, aber trotzdem kinderfreundlich.
Mhm.
Und ich halt dann eben nicht die super Designerküche raussuche oder das Designersofa und sage, das hat man jetzt und das machen wir so, sondern ich halt eben als Interior-Designerin noch viel direkter auf die Leute eingehen kann und auch viel persönlicher Dinge empfehlen kann.
Wunderbar. Also, wenn man Fragen hat zur Einrichtung, einfach an die Christina wenden. Kann man dich dann anschreiben auf Instagram oder ist es besser per Mail wahrscheinlich? Oder ich weiß es jetzt
per
nicht.
Mail ist super.
Ja, okay, wunderbar.
Findet man auf meiner Website, chrisauer.com.
Super. Okay, dann sage ich danke für das nette Gespräch. Wir schauen uns jetzt ein bisschen in deine Wohnung um. Ich werde auch das eine oder andere noch filmen, was du selbst gemacht hast vor allem. Und genau, danke
vielen
fürs Gespräch.
Dank. Ja, schön, dass du hier warst.
Danke.